Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Mein Name ist Stefan Sommerschulz und ich darf heute dienen, indem ich euch im Rahmen der Predigtschulung etwas von den moralischen Gesetzen erzähle. Ich habe Folgendes vor. Ich möchte einen kurzen Blick in den Rückspiegel werfen. Wo kommen wir eigentlich her? Was ist in den letzten Predigten passiert? Dann zwei Sätze zum Übergang Alter Bund, Neuer Bund. Warum ist das so, wie es ist? Und dann möchte ich gerne, dass wir über ein Wort nachdenken, kurz, was sich erfüllen nennt. Was heißt das eigentlich? Und dann wird's radikal. Dann kommt ein ganz großer Perspektivwechsel. Der Höhepunkt der Predigt. Und ich habe euch dann ganz, ganz viel mitgebracht zum Thema, wie kann ich das eigentlich leben? Was heißt das für mich? Wie kann ich das umsetzen? Nur, dass ihr mal so den ganz groben Fahrplan schon mal hört. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 4 Wochen, 5 Wochen, vor ein paar Wochen von Jürgen die Predigt gehört, zum Thema Gesetze im Alten Bund. Wir haben gehört, es gibt kultische Gesetze. Kultische Gesetze, naja, die waren hauptsächlich für das Volk Israel. Die regelten den Umgang, das Verhältnis zu Gott. Und auf der anderen Seite gab es oder gibt es moralische Gesetze. Die regeln erst einmal das Verhältnis zum Nächsten, also zu uns untereinander. Wir haben auch gelernt, dass die moralischen Gesetze sich aufteilen in apodiktische, ein tolles Fremdwort, ihr kennt es bestimmt alle, und in kasuistische. Das zweite Fremdwort ist noch ein bisschen easier, das geht einfacher, das kommt vom Kasus, die sind immer irgendwie fallgebunden. Diese Gesetze. Aber die apodiktischen, das sind so Gesetze, die gelten immer. Das heißt, ich muss das gar nicht aufschreiben, ich muss dir das gar nicht erklären. Keiner kommt heute auf die Idee zu sagen, du, ein bisschen töten ist okay. Oder kennt ihr ein Land auf der Welt, wo es heißt, du sollst nicht töten, außer montags, Montage sind sowieso doof. Da gilt das nicht. Sowas gibt's nicht. Diese apodiktischen Gesetze, die gelten immer. Die müssen wir nicht erklären. Aber ich werde heute darüber reden, dass Jesus für uns eine völlig neue Perspektive bereitet hat auf diese Gesetze. Ich mache das am Beispiel von Du sollst nicht stehlen, aber am Ende gilt das für alle. Wann endete der alte Bund? Naja, das AT reicht bis Johannes. Johannes zeigt auf Jesus. Jesus kommt und jetzt haben wir so eine Übergangsphase, weiß nicht, 30, 35 Jahre vielleicht. In der Phase endet der alte Bund. Und wir lesen in Matthäus 5, Vers 17 so einen ganz komischen Satz. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und an diesem Wort erfüllen bin ich erstmal ein bisschen hängen geblieben und dachte mir, wie kann ich eigentlich ein Gesetz erfüllen? Ich könnte es einhalten. Aber irgendwie scheint mir Erfüllen mehr zu sein, als es einzuhalten. Das reicht nicht. Das gilt dann auch vielleicht nur für mich in diesem Fall, aber nicht für alle. Das wäre viel, viel zu kurz gedacht. Aber wir sind noch kurz beim Bund. Merkt euch schon mal, Erfüllen werden wir gleich noch betrachten. Nun, mit dem Tod Jesu am Kreuz wird der neue Bund in Kraft gesetzt. Wir haben in Lukas 22, 20 und nächste Woche Abendmahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Das Symbol, die alte Ordnung, ist zu Ende. Der Hebräerbrief sagt uns ganz klar, der alte Bund hat ein Ablaufdatum. Hebräer 8, Vers 13 an dieser Stelle. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und hat, was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Und was folgt, sehen wir in Hebräer 10, Vers 16 bis 17. Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeit werde ich nicht mehr gedenken. Was für ein Geschenk. Mir kam der in den Sinn, dass das alte Gesetz in Stein gemeißelt war und das neue wird ins Herz geschrieben. Das ist mal ein Wechsel. Jesus macht aber noch mehr. In diesem Erfüllen, da steckt noch etwas. Da steckt auch ein Stück weit drin Erklären. Er gibt es mir in den Sinn. Ich werde mir bewusst, wo nicht nur die Sünde ist, sondern wo sie beginnt. Und so wie der alte Bund endet durch Jesus und die Ablösung durch den neuen Bund erfolgt und keine weiteren Tieropfer mehr nötig sind, so kommen wir an den Punkt, wo wir uns fragen müssen, wie erfüllt Jesus das Ganze denn? Was passiert denn da eigentlich? Denn wenn wir diese Frage stellen und wenn wir diese Frage uns beantworten, dann verstehen wir hinten heraus auch, was wir eigentlich zu tun haben. Das ist ganz interessant. Wie erfüllt Jesus das Gesetz? Naja, wir können mal auf sein Leben gucken. Jesus' Leben war eigentlich vollkommene Liebe. Und zwar sowohl zu Gott, seinem Vater, als auch zu seinem Nächsten. Das heißt, er hat das Gesetz nicht nur äußerlich erfüllt, sondern von innen heraus. Er hat es gelebt. Die Gebote wurden in ihm Fleisch und Blut. Er log nicht, er stahl nicht, er ehrte Gott, er diente Menschen, er diente selbst den Feinden. Das heißt, durch sein Leben hat er erfüllt. Aber auch durch seine Lehre. Wenn ich mir angucke, wie tief Jesus in die Gesetze eindringt. Ihr erinnert euch, wer seinem Bruder zürnt, hat schon getötet. Das Töten fängt gar nicht erst an bei dem eigentlichen Akt, sondern im Kopf, im Herz, viel, viel früher. Aber diese Erklärung, dieses Aufdecken der Ursachen, das ist Teil der Erfüllung. Das ist Teil des Jesus erfüllt das Gesetz. Manchmal habe ich mir überlegt, ob man nicht das Wort auffüllen nehmen sollte dafür. Ja? Jesus zielt damit auf ein ganz besonderes Ziel, nämlich auf unser Herz und auf unsere Haltung. Und wenn wir diesen Gedanken weitergehen, dann sehen wir im nächsten Punkt, wie unfassbar konsequent er das gemacht hat. Also er erfüllt das Gesetz auch da, wo wir es brechen. Für uns wäre Strafe fällig und er nimmt sie auf sich. Er trägt die Schuld, nicht um das Gesetz zu verwerfen, nein, nein, sondern um seine Gerechtigkeit mit Gnade zu versöhnen. Das heißt, wir überwinden das Gesetz aus Liebe. Jesus liebt uns so sehr, dass er für uns ans Kreuz ging. Er starb für unsere Sünden, damit wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern aus Gnade leben. Und das ist ein nicht nur Erfüllen, sondern für uns ein Überwinden. Und dann hat er uns was dagelassen. Er lässt uns nicht alleine. Er lässt uns den Heiligen Geist da. Jesus sendet den Heiligen Geist, damit wir das moralische Gesetz nicht mehr von außen als Druck empfinden, sondern wir wollen es intrinsisch anwenden. Wir sollen es von innen heraus selber wollen. Wir wollen es leben. Denn in dem Moment, wo wir ihm nachfolgen wollen, ist Gesetz kein Zwang mehr, sondern eine Einstellung, eine Haltung. Und wenn wir das im Hinterkopf haben und uns so Gedanken gemacht haben über, wie erfüllt er das eigentlich und diese ganzen Punkte Revue passieren lassen, dann sehen wir auch Römer 13, die Verse 8 bis 10 in einem anderen Licht. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und ich kann euch schon verraten, es geht noch einen Schritt weiter. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist zumindest an dieser Stelle, wo wir uns jetzt befinden, zu kurz gegriffen. Jesus setzt da noch einen drauf. Und das finde ich ganz fantastisch. Er gibt uns ein neues Gebot im neuen Bund. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Jetzt sagt ihr, kalter Kaffee, kennen wir schon. Nee, der Maßstab ist hier ein anderer. Das ist nicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein viel, viel größerer Maßstab. Der Maßstab sagt, liebe deinen Nächsten, wie ich dich geliebt habe oder liebe. Hier findet ein Perspektivwechsel statt. Und hier bekomme ich eine Anweisung. Achtung, wie ich euch geliebt habe. Wie hat er uns denn geliebt? So sehr, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Wie sollen wir denn lieben? Wie er uns geliebt hat. Das ist der Maßstab, den ich hier ansetzen muss. Und deshalb gibt er uns wirklich ein neues Gebot an dieser Stelle. Vorrede. Lasst uns mal einen Perspektivwechsel machen. Wenn Gesetze dazu da sind, dass Richter im Volk Recht sprechen, dann bekommen die Gesetze mit der Nächstenliebe natürlich einen völlig neuen Fokus. Wir haben sie nicht mehr als Richter zu betrachten, sondern als Liebhaber. Für den Richter gilt der Diebstahl erst, wenn etwas weggenommen wird, was mir nicht gehört. Ja. Aber was sagt denn der Liebhaber dazu? Wir haben gerade gelernt, wie unfassbar kompromisslos Jesus an dieser Stelle ist. Wir haben gerade gehört, was es eigentlich heißt, dass er diese Gesetze erfüllt. Und das gilt nicht nur fürs Stehlen. Stehlen ist hier nur ein Beispiel. Er geht bis zum Schluss, er geht den Weg bis ganz ans Ende, bis ans Kreuz für uns. Aus Liebe. Wenn wir jetzt diese Gesetze aus dem Blickwinkel des Liebhabers betrachten, und dazu sind wir angehalten, was heißt das für uns? Was heißt das fürs Stehlen? Der Liebhaber kann unmöglich den eigentlichen Akt des Nehmens als Anfang der Gebotsüberschreitung des Diebstahls betrachten. Jesus lehrt uns ja selbst in anderen Beispielen, dass das viel, viel früher beginnt. Der Ehebruch beginnt nicht in dem Vollzug eines Aktes, sondern der beginnt in der Begierde in meinem Herzen, in meinem Kopf, in dem Hinterherschauen, in dem ich kann meinen Blick nicht abwenden, in ich suche die Nähe zur Sünde. Da ist sie schon begangen. Da bin ich schon längst da. Die Perspektive, der Maßstab wird hier ein völlig anderer. Naja, dann gucken wir uns doch mal an. Was macht denn der Liebhaber? Ein Liebhaber ist jemand, der mit ganzem Herzen gibt. Seine Zeit, seine Aufmerksamkeit, sein Vertrauen. Er gibt. Für ihn ist Stehlen nicht nur Wegnehmen von Dingen, sondern das Rauben von Intimität, von Wahrhaftigkeit, von Nähe. Stehlen beschädigt Beziehung. Im schlimmsten Fall tötet sie. Wenn man aber liebt, dann ist alles ein Geschenk. Freiwillig, ohne Berechnung. Deshalb ist Stehlen quasi ein Akt der Lieblosigkeit. Es ist nicht zu nehmen, was einem nicht geschenkt wurde. Es ist ein Widerspruch zur Essenz des Liebhabers. Wenn ich stehle und etwas nehme, was nicht aus freiem Willen gegeben wird, aus ganzer Liebe, dann beschädige ich Beziehung und sündige, ohne dass ich vielleicht etwas nehmen muss. Stehlen ist viel mehr. Stehlen kann auch Zeit beinhalten, kann auch die Liebe eines anderen beinhalten. Aber dazu kommen wir gleich. Ein Liebhaber würde sagen, wenn du meine Zeit willst, dann bitte doch darum. Das gilt nicht nur für die Zeit. Wenn du mein Herz willst, berühre es. Rühre es an. Es geht um Liebe. Nimm mir bitte nichts, was ich nicht aus Liebe bereit bin zu geben. Liebe, und das ist es, was am Ende übrig bleibt, lebt vom Geben, nicht vom Nehmen. Wir rechnen nicht auf. Die Liebe hat ein völlig anderes Verständnis der Beziehung als das, was wir sonst in der Welt haben. Das heißt, wenn man das zu Ende denkt, dann ist so ein Gesetz wie du sollst nicht stehlen, die anderen auch, eher so eine Art Schutzformel für uns heute. Es ist eine Schutzformel, es ist ein Schutz für die Liebe selbst. Es ist ein Aufruf zu Achtung, zu Geduld, zur Wahrheit, zum Geben, auch zum Empfangen können. Nehmen wir da extra nicht das Wort nehmen. Ja, sondern wenn mir jemand etwas gibt, dann kann ich auch in Liebe es annehmen und kann empfangen. Es gibt keinen Zwang dahinter, es gibt keine List, es gibt kein heimliches Tun, Nehmen, sondern gegenseitiges Einverständnis der Herzen. Das ist Liebe. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann wird, du sollst nicht stehlen, nicht nur zu einem Verbot, wie es das ursprüngliche Gesetz gedacht hat. Nein, es wird zu einem Lebensstil, es wird zu einem Lebensstil der Ehrlichkeit, der Großzügigkeit, des Gebens. Daraus schöpft dieses Leben Kraft. Liebe deinen Nächsten, wie ich dich liebe. Wie können wir das dann bitte umsetzen? Hallo? Liebe? Naja, nicht stehlen fängt anscheinend wohl im Herzen an. Und nicht mit, ich nehme mir was, was mir nicht gehört. Ich erschleiche mir irgendwelche Vorteile. Ich vergeude jemandes Zeit. Auch das ist Stehlen. Es muss nicht immer irgendwas Materielles sein. Es muss nicht der schnöde Mammon sein. Es können auch solche Faktoren sein. Ich kann Liebe mir einfordern, aber nicht erwidern. Das ist ganz genauso eine Form von Diebstahl. Vielleicht sogar eine besonders schlimme. Ehre und Anerkennung einheimsen auf Kosten anderer. Ja, stell dich mal schön nach vorne ins Rampenlicht. Tu so, als wärst du der Held. Aber in Wahrheit ist nichts dahinter. Du bestiehlst dein Publikum damit. Jesus lehrt, was wir bislang nur vor Augen gesehen haben, das Weltliche, das ist gar nicht so wichtig. Denn Gott guckt in unser Herz. Und wenn wir nachfolgen, dann fängt das dort an. Im Herz, in der Liebe. Liebe, so wie ich dich geliebt habe. Was muss ich beachten dabei? Naja, es ist nicht weiter schwierig. Jedenfalls nicht runterzuschreiben, es ist schwierig zu leben. Ehrlichkeit in allen Dingen, nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Kein Schummeln, sei es nun Steuererklärung, etwas anderes, Abschreiben in der Schule, kein unnötiges sich bedienen. Das ist ein schöner Satz, das mir dabei begegnet. Integrität ist wie Licht, das scheint in jeder Ecke. So wie ich das lebe, so gebe ich das auch von mir. Übrigens, ich habe mich bei allen diesen Punkten hinterfragt und ich habe ganz sauber bei allen diesen Punkten versagt. Macht euch keine Sorge, wenn ihr sagt, oh, damit komme ich nicht klar. Da habe ich eine Baustelle. Ja, willkommen im Club. Respekt vor dem, was anderen gehört. Das ist nicht nur Besitz, ich habe es bereits erwähnt. Zeit, Aufmerksamkeit, Ideen, Beziehungen. All das. Derjenige so, wie er ist. Ohne, dass er sich groß verändern muss. Er kann so zum Jesus kommen. Ja? Komm so, wie du bist. Wer bin ich denn da, dass ich sagen muss, nee, für mich musst du dich aber verändern. Das klingt nicht sehr liebevoll. Eigentlich gar nicht. Wachsamkeit gegenüber Gier und Mangeldenken. Oh, dieses Mangeldenken ist eine coole Sache. Und es ist tatsächlich oft auch für normalen, schnöden Diebstahl ganz oft der Grund. Ich will mehr haben, weil ich habe Angst, ich habe sonst zu wenig. Ja, aber wo kommt denn das her? Das ist doch nur ein Mangel an Vertrauen in Jesus. Ich muss mir keine Sorgen um Mangel machen. Ich kann meine Sorgen an ihn abgeben und kann sagen, Jesus, ich habe Vertrauen in dich. Es wird reichen. Es wird genug da sein für mich. Ich muss nicht stehlen. Keine der einzelnen Komponenten. Das brauche ich nicht. Ich muss vertrauen und lieben. Aber ich kann wieder gut machen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe in jedem dieser Punkte versagt. Ich kann trotzdem so kommen, wie ich bin. Das Gute ist, ich muss nicht so bleiben. Ich kann wieder gut machen. Wir lesen in Lukas 19, Vers 8. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ich muss nicht so bleiben. Ich kann alle diese Punkte für mich identifizieren und, naja, ich kann mutig sein, kann auf diejenigen zugehen, denen ich etwas gestohlen habe, kann sie ansprechen, kann um Vergebung bitten und ich kann umkehren. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich darf mich ändern. Und diese Umkehr, ja, dazu gehört Mut. Das ist mitunter nicht einfach, sowas zuzugeben, auf denjenigen zuzugehen, den man bestohlen hat, in welcher Form auch immer, und zu sagen, du, ich habe dir Unrecht getan. Aber das ist es, was uns näher zu Jesus bringt. Diese Liebe. Was kann ich tun? Tja, sei ehrlich. Sowohl vor Gott, als auch vor dir selbst, als auch vor anderen. Ja. Das klingt einfach, aber ich habe es extra aufgeschrieben, das ist radikal in dieser Welt. Ja? Die Welt funktioniert, nimm, was du kriegst. The winner takes it all. Sei der Schnellste, sei der Größte, sei der Beste. Und jetzt kommen wir daher und sagen, nö. Wir sind liebevoll. Wir sind ehrlich. Wir wollen Gemeinschaft, Gesellschaft. Wir wollen Beziehung. Und wir haben gerade gelernt, unlieb sein ist ein Beziehungstöter. Und zwar leider in alle Richtungen, sowohl zu Gott, zu Jesus, als auch zum Nächsten. Sei großzügig. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 28, wer stiehlt, stehle nicht mehr. Guter Anfang. Sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Das heißt, an diesem Punkt, wo wir jetzt hier stehen, heißt diese Nachfolge nicht nur nicht stehlen, sondern ist eine ganz klare Anweisung. Teilen, geben. Liebe gibt in erster Linie. Sei ein Verwalter, kein Besitzer. Alles, was du hast, hat Gott dir anvertraut. Kannst du überall Jesus aufschreiben, auf dein Portemonnaie, auf dein Auto, auf dein... Ist alles nicht deins. Verwalte es gut. Verwalte es sinnvoll. Und zwar immer mit diesem Hintergedanken des Liebhabers. Ich stehle nicht, ich gebe hinzu. Ich teile. Wisst ihr, warum ich diese Gemeinde so liebe? Euch alle? Einige von euch werden mit der nächsten Folie was anfangen können und einige vielleicht noch nicht. Glaubt mir, ihr werdet es lernen. Wir haben Menschen, die manchmal Not haben. Denen ist was Ärgerliches passiert, was Schlechtes passiert. Da fehlt es. Und plötzlich bekommen die einen Umschlag. Mit vielleicht Geld drin. Vielleicht auch nur den richtigen Worten. Ohne Name, ohne... Der ist einfach da. Der liegt vielleicht im Briefkasten. Der wird vielleicht hier übergeben. Von jemandem, der sagt, ist nicht von mir, aber ich weiß, ich sag's dir aber nicht. Was für eine wunderschöne Form der Liebe. Dass ich gebe und ich erwarte gar nichts. Ich freue mich daran, denjenigen dann zu sehen, wie er aufblüht, wie er dem Herrn dankt an dieser Stelle. Das ist mein Lohn. Ich will das nicht wiederhaben. Diese Umschläge, das ist etwas, das ist mir vor Jahren, als ich neu in diese Gemeinde gekommen bin, das hat mich getroffen damals, das weiß ich noch. So, what? Wie kann das denn sein? Und heute verstehe ich das. Da denke ich mir, wow, wenn alle so funktionieren würden, wenn wir alle das leben, dann sind wir 5 Schritte weiter. Denn dann haben wir verstanden, dass du sollst nicht Stehlen, Ehebrechen und so weiter. Heißt, du sollst geben. Und zwar von Herzen. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr euch morgen ans Kreuz schlagen lasst. Ja, die Position des Erretters ist belegt. Aber was wir hier machen ist, wir bauen Gemeinde. Wir bauen Beziehung. Und wir haben gelernt, Beziehung braucht ein Fundament. Und Jesus gibt uns hier dieses Fundament. Er zeigt uns ganz klar, liebe deinen Nächsten, so wie ich dich geliebt habe. Da gibt es gar nicht mehr die Frage zu stehlen, da gibt es gar nicht mehr die Versuchung, da darf das im Herzen gar nicht mehr vorkommen, wenn ich das hier richtig praktiziere. Ich habe euch mal so ein paar Reflexionsfragen mitgebracht, die können wir gerne nachher noch austeilen. Ich habe gesagt, ich habe selber meine Probleme damit. Also diese, auch die Fragen haben einen Hintergrund. Ja, also ich habe mich da selber beobachtet und habe geguckt, Stefan, wo stehst du da eigentlich? Ja? Bist du jemand, der gibt? Bist du jemand, der nimmt? Bist du jemand, der sich am anderen freut? Oder bist du jemand, der neidisch ist? Weil wie gerne würde ich immer nur auf der einen Seite stehen, aber es klappt nicht. Ja, ich stehe allzu oft auch auf der anderen Seite. Und ich mir denke, ja, Vertrauen ist gut, meine eigenen Ideen sind besser. Nur um hinterher dann festzustellen, du Idiot, hat doch nicht geklappt. Jedes Mal wieder aufs Neue. Und ja, es passiert. Und ich ärgere mich jedes Mal. Und dann denke ich mir, na Moment, du bist ja nicht alleine. Du hast den Herrn, du hast den Heiligen Geist. Und du hast noch was. Du hast eine Gemeinde. Und Gemeinde an dieser Stelle, wenn ich diese Beziehung richtig lebe, wenn ich das will, von Herzen, dann wird Gemeinde Familie. Und dann wachsen wir so zusammen wie eine Familie. Und dann kann man auch mal jemanden korrigieren, dann kann man auch mal jemanden, weil man tut es aus Liebe. Nicht um jemanden runterzuziehen, sondern um ihm zu helfen. Und dann wird füreinander gebetet aus Liebe. Ich kenne auch Streit unter Christen, wo sich der eine dem anderen, wo sich beide gegenseitig irgendwelche Bibelverse an den Kopf werfen. Ja, das ist dann keine Liebe. Nehmt euch in den Arm. Betet zusammen, baut Beziehung und gebt. Nehmt nur, wenn euch gegeben wird. Dann funktioniert das Ganze. Und dann hat auch dieses neue Gebot im neuen Bund, liebe deinen Nächsten, so wie ich dich geliebt habe, Sinn. Und wir folgen ihm nach. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.